Hat Karl Josef Laumann schon mal den Arm um sie gelegt und gesagt, meine Kleine, jetzt erkläre ich dir mal.
So würde Karl Josef Laumann mit mir nicht reden, okay, weil Karl Josef Laumann einer der größten Menschenliebhaber ist, die ich kenne. Der hat ein großartiges Zitat in einer wirklich beeindruckenden Landtagsrede gehalten, als es darum ging, Armut und Nordrhein-Westfalen. Und er hat mit folgendem Satz eigentlich gesagt, wer er ist und warum er so ein guter Arbeits- und Sozialminister ist. Er hat nämlich gesagt, wer die Armut bekämpfen will, muss die Menschen lieb haben. Und insofern verbindet mich Karl Josef Laumann eine ehrlich empfundene Menschenliebe.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse, Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast. Diesmal bin ich ganz alleine. Mir gegenüber sitzt die mächtigste unbekannte Frau der Republik. Und ich zitiere mal, bevor ich verrate, wer es ist. An der Seite der etwa gleichaltrigen, aber politisch viel unerfahreneren Vizeministerpräsidentin Mona Neubauer weiß er sich zunehmend als überparteilicher Anwalt in Szene zu setzen. Hendrik Wüst nämlich. Mit Mona, der er noch in den Koalitionsverhandlungen das Du anbietet, bildet er nunmehr ein Powerpaar gefühlter Modernität. Die Fotos sind nicht zu schlagen, sagt ein alter Fahrensmann aus Berlin anerkennend. Tag, Frau Neubauer.
Schönen guten Tag.
Sie sinnen noch über diese Passage aus dem Buch Der Machtwandler, Tobias Blasius, Moritz Küpper über Hendrik Wüst. Da haben Sie ein paar Zeilen. Und tja, das Powerpaar gefühlter Modernität, die Fotos sind nicht zu schlagen. Sie werden als Frau einfach nur auf ein Fotomotiv reduziert. Empören Sie sich?
Nö, weil die Beschreibung der Modernität hat ja mit dem Wesen der Frau zu tun und was sie dann auch mitbringt in eine Koalition. Insofern, danke.
Und wie ist der Hendrik so?
Verbindlicher, guter Typ.
Was machen Sie in Düsseldorf anders als die Herrschaften hier in Berlin? Schwarz-Grün und Ampel kann man nicht ganz vergleichen, aber immerhin hat die CDU ja beschlossen, dass die Grünen jetzt der Hauptfeind sind. Hendrik Wüst stemmt sich dagegen und irgendwie hat man das Gefühl, das geht so geräuschloser da in Düsseldorf.
Das ist ja die erste Koalition dieser Art, die in Nordrhein-Westfalen auf Landesebene geschlossen wurde. Das war für die Grünen eine logische Konsequenz aus dem Wahlkampf raus, wo wir gesagt haben, wir sind eine eigenständige Kraft und dementsprechend als relevante eigenständige Kraft auch kraftvoll genug, eine, ich sag mal, in ein anderes Lager reingreifende Koalition auszumachen. Und die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, hat ganz viel damit zu tun, dass wir das einfach gegenseitig anerkennen. Und dass wir auch nicht sagen, wir werden jetzt eins, sondern dass wir für die Dinge, die wir zu bearbeiten haben, die ja der Koalitionsvertrag sind, aber ehrlicherweise ja der Alltag in diesen Zeiten jeden Tag nahezu neue Krisen liefert, wo man sagen muss, okay, und wie gehen wir damit jetzt um? Und das in so einer Anerkennung der Unterschiedlichkeit trotzdem zur Problemlösung zu führen, haben wir bisher, knock on wood, glaube ich, gut hingekriegt.
Anerkennung von Unterschiedlichkeit finde ich einen sehr treffenden Begriff und eigentlich auch ein Anforderungsprofil. Man hat das Gefühl, die Ampel in Berlin, ja, Unterschiedlichkeit sehen sie, aber erkennen das nicht so richtig an, oder?
Ich würde mir gerade jetzt wünschen, dass sie die Kraft finden, das wirklich zu schaffen, weil es eine ernste Angelegenheit ist, die gerade draußen stattfindet. Wir sind ja in Zeiten eines nicht beschlossenen Haushalts fürs kurz vor der Tür stehende Folgejahr. Wir sind in der großen Frage, wie eigentlich schaffen wir es, den Industrie- und Wirtschaftsstandort in eine Zukunft zu begleiten, dass gut bezahlte Arbeitsplätze, Wohlstand in Regionen auf Basis von Ressourcenleichtigkeit und Klimaneutralität ein erfolgreiches Geschäftsmodell werden. So, das ist ja der Anspruch. Und dafür ist, glaube ich, dieses Anerkennen von Unterschiedlichkeit und aus dieser Anerkennung heraus dann ein ehrliches Geben und Nehmen einfach zu akzeptieren. Dass es nicht darum geht, im Kompromiss zu 150% eigentlich vorzukommen und einen Kompromiss als was, oh, da haben wir uns was abverhandeln lassen, zu bewerten, sondern zu wissen, in welcher Realität sind wir eigentlich gerade unterwegs, was bringen wir mit, was braucht sozusagen es an Anstrengung, die Dinge weggearbeitet zu bekommen. Und dann ist das intensiv und auch nicht frei davon, ernsthaft miteinander zu diskutieren, aber das Ganze so zu machen, dass man die Ergebnisse zeigen kann und nicht den Weg dahin. Das, glaube ich, ist was, was auch dazu beiträgt, dass man so ein bisschen sagen kann, ja gut, die werden das dann schon machen da in Düsseldorf. So, das ist zumindest die Rückmeldung, die ich kriege, wenn ich bei Veranstaltungen bin und dann Bürgerinnen und Bürger kommen und sagen, nee, das ist schon ganz gut, ihr macht das schon irgendwie hier so, ne, bei euch, da läuft das irgendwie ruhig, das ist auch so, wie ich es haben will. So.
Und Ruhe ist ein ganz wichtiges Kriterium, ne, was die Bürgerinnen und Bürger sehr zu schätzen wissen.
Vielleicht ist Ruhe eigentlich auch ein Zeichen
von... Nicht Stillstand.
Genau, aber Ruhe vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass man eben konstruktiv ist und nicht destruktiv.
Sie haben unter anderem Psychologie und Pädagogik studiert. Hilft das in so einer Koalition?
Absolut. Das hilft wahnsinnig im Leben.
Ich weiß, meine Frau ist Psychologin.
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, weil ich habe studiert, war scheinfrei. Und habe dann schon angefangen zu arbeiten und irgendwann rief meine Professorin mich an und sagte, Mona, Sie sind scheinfrei, wann eigentlich genau haben Sie jetzt gedacht, Ihre Diplomprüfung zu machen? Und hat mich sozusagen zurückgeholt an die Uni, um diesen Abschluss zu machen. Und weil ich dann in sehr komprimierter Form neben 40 Stunden Arbeiten mich auf die Diplomprüfung vorbereitet habe und die Diplomarbeit geschrieben habe, war irgendwie dieser Dreiklang aus Pädagogik, Psychologie und Soziologie einer, wo ich dachte, so, wie gut ist das denn? Du hast eigentlich die Facetten, die man braucht, um Menschen zu so verstehen, individuell sozusagen im sich entwickeln und in Gesellschaften, dafür hast du Grundlagen, das hast du wenigstens jetzt für dich als Person und Mensch, ob auch immer irgendwann daraus, aus dem sozusagen klassisch, was macht man dann damit mit dem Abschluss, auch sozusagen in der Ausbildung Geld für mich überwiesen wird. Keine Ahnung, aber hat auf alle Fälle mir gute Grundlagen gegeben, dass ich so manchmal in Runden sitze und wenigstens ansatzweise verstehe, was gerade los ist.
Ist ja auch nicht so leicht, ne? Wenn auf der einen Seite Herbert Reul sitzt und auf der anderen Seite Karl-Josef Laumann, dann braucht man ja vielleicht auch Talente intergenerationell oder so. Alte weiße Männer, Feindbild.
Also,
hat Karl-Josef Laumann schon mal den Arm um sie gelegt und gesagt, meine Kleine, jetzt erkläre ich dir mal.
So würde Karl-Josef Laumann mit mir nicht reden, okay. Weil Karl-Josef Laumann wirklich einer der größten Menschenliebhaber ist, die ich kenne. Der hat ein großartiges Zitat in einer wirklich beeindruckenden Landtagsrede gehalten, als es darum ging, Armut und Nordrhein-Westfalen. Und er hat mit folgendem Satz eigentlich gesagt, wer er ist und warum er so ein guter Arbeits- und Sozialminister ist. Er hat nämlich gesagt, wer die Armut bekämpfen will, muss die Menschen lieb haben. Und insofern verbindet mich mit Karl-Josef Laumann eine ehrlich empfundene Menschenliebe.
Und mit Herbert Reul?
Mit Herbert Reul verbindet mich mehr, als man gemeinhin denken würde, weil Herbert Reul wirklich einer ist, der zuhört, der auch eine klare Meinung hat, das ist schon wichtig, der viele, viele Schlachten geschlagen hat, der aber eben dann auch nicht mit dem Kopf durch die Wand geht. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, was die beiden auch interessant finden an dieser Zusammenarbeit jetzt mit den Grünen in Nordrhein-Westfalen, ne? Also weil die Grünen, das muss man wissen, wir wollen wahnsinnig viel über Dinge sprechen. Wir wollen verstehen, wir wollen das, was wir uns überlegt haben, sozusagen in den Abwägungsprozess einbringen. Und das ist vielleicht den beiden bisher in den bisherigen Koalitionen, in denen sie mitgestaltet haben, so nicht passiert. Aber die empfinden das als Gewinn, weil sie am Ende sagen, wir kommen zu guten Lösungen. Also wir kommen zu anderen Lösungen jetzt, aber es sind gute Lösungen.
Können Sie sich noch an das Thema Ihrer Diplomarbeit erinnern?
Mhm.
Und?
Veränderungsprozesse unter sozialpsychologischen Aspekten oder so, glaube ich, so hieß es.
Mhm. Mhm. Klingt wie ein Standardwerk.
Also es ist auch das. Soweit würde ich gehen, doch. Ich glaube, das ist es ja. Es ist ein Standardwerk inzwischen.
Abschlussnote?
1,0.
Nicht schlecht.
Mhm, gar nicht so schlecht.
Und Sie hatten eine 40-Stunden-Woche damals schon bei den Naturstrom.
Genau. Ja.
Wow, berufsbegleitendes Studium, das schaffen nur die Besten.
Ja, oder die halt irgendwie das Zeitmanagement sich nicht so optimal überlegt haben. Aber ja, das war intensiv. Es war nicht so schön, weil es war Sommer und es war heiß und alle meine Freunde waren irgendwie im Rheinpark und haben das süße Leben genossen. Und ich habe gesagt, ja, dann viel Spaß euch. Ich sitze mal quasi im Kämmerchen und lese und tippe und mach und tu.
Die Vergrottenolmung in der Abschlussarbeit, wer kennt es nicht?
Schlimm.
Ich muss mal ein bisschen durch Ihr Leben forsten, weil Sie so ein Talent haben, nach außen hin so ganz offen und nahbar zu wirken, aber Ihr Privatleben ist ganz schön geheim. Mhm. Sie kommen nicht aus NRW, sondern aus Pöttmes.
Ja.
Wer kennt es nicht?
Wer kennt es nicht?
Nach Landshut zu Hubert Aiwanger sind so 100 Kilometer, habe ich geguckt. Mhm. Kommen wir gleich noch zu. Und Sie hatten einen Schulweg von 80 Kilometern. Ist doch in Deutschland 80 Kilometer Schulweg.
Ja.
Mhm. Man hört immer, in Bayern sei die Bildungslage so wunderbar. Wie kam es dazu?
Ich wollte nicht auf die Schule gehen, auf die mein größerer Bruder ging. Und die Grundschullehrerin hat meinen Eltern gesagt, da gibt es ein katholisches Klostergymnasium. Da haben die einen musischen Zweig. Also die Mona, die ist so talentiert, also die ist so musikalisch. Das wäre doch was für die. Und tragischerweise war dann dieses St. Bonaventura-Gymnasium eben sehr weit weg und bedeutete jeden Tag, weil ich eben auch nicht ins Internat wollte, dass mein Vater mich morgens auf dem Weg zur Arbeit am Bahnhof hingestellt hat, ich in den Zug eingestiegen bin und jeden Tag hin und her gependelt bin.
Ja. Und das bedeutete eine Strecke 2 Stunden?
Nee, ich glaube, ich war um 6.22 Uhr oder so. Genau, 6.22 Uhr fuhr der ab und 7 Uhr, weiß ich nicht, 50 oder so, kam der an und dann 10 Minuten noch zur Schule und dann hallo, guten Morgen.
Jeden Tag?
Montag bis Freitag.
Und musikalisch heißt welches Instrument?
Klavier.
Oh, klassisch. Ihre Lieblingsfigur ist Lisa Simpson, spielte Bass, Tenorsaxophon.
Ja,
Baritonsaxophon, Entschuldigung, nicht Bass. Ja.
Okay.
Ach, deswegen auch die Musikalität. Und,
ja, genau.
Und blitzgescheit ist Lisa Simpson auch, also ist eigentlich die Kluge in dieser etwas chaotischen Familie. War das Ihre Rolle zu Hause?
Nein, ich bin das Herzibopperl zu Hause.
Mhm.
Also die Zweitgeborene von Zweien, okay, das ist jetzt irgendwie, und auch nicht so richtig Nachzüglerin, weil ich nur 1,5 Jahre jünger bin als mein Bruder. Aber ich glaube, so eine gewisse Schlagfertigkeit und Fuchsschlauheit, das glaube ich, würde meine Familie mir schon attestieren, ja.
Was hätten Ihre Eltern gerne gehabt, was aus Ihnen geworden wäre? Profimusikerin, so Philharmoniker?
Selbstverständlich Beamtin.
Wie bei mir?
Selbstverständlich. Mhm. Also Sicherheit. Sicherheit fürs Kind, also für die Tochter. Auch damit verbunden, würde man mal Kinder haben wollen, wäre dann auch klar, man kann zurück in den Job und so. Also es war sehr, sehr sicherheitsgeprägt.
Kenne ich, aber das haben Sie jetzt ja fast geschafft.
Nö.
Sie sind jetzt keine richtige Beamtin, aber so eine Art Staatsdienerin.
Ja, aber wenn ich das so sagen darf, im vollen Bewusstsein, dass das ein großes Privileg ist, auf Zeit jetzt mit Macht ausgestattet zu sein, das ist es.
Wie findet man das denn in Pöttmes, dass da bei diesen komischen Preisen da jetzt die Mona so reüssiert?
Also ich sag mal, mir ist zugesagt, wenn ich ablebe, irgendwann mal eine Straße nach mir zu benennen. So.
Mehr geht nicht.
Also in Pöttmes geht viel, viel mehr, aber tatsächlich ist es, glaube ich, ganz verrückt einfach für, also selbst, ne, also auch ehrlicherweise für mich ist das ja noch immer nicht ein, ich habe mir vor 20 Jahren überlegt, wie könnte eigentlich Karriere aussehen, lass mal das machen, sondern aus einem Antrieb irgendwann mich entschieden zu haben, aus einem gut bezahlten, unbefristeten Angestelltenverhältnis in das Wagnis zu gehen, Berufspolitikerin zu werden. Und damit ja immer wieder sozusagen Mehrheiten dafür zu finden, dass man gewählt wird als zum Beispiel Parteivorsitzende damals. Und jetzt gerade, ich meine, ist Ihnen klar, als Wirtschaftsministerin Nordrhein-Westfalens ist das halt eine echte Ansage, so, ne? Das ist Nordrhein-Westfalen.
18 Millionen Menschen, die meisten DAX-Konzerne aller Bundesländer.
700.000 Unternehmen, mehr Hidden Champions als Bayern. So, genau. Und ein Land voller Potenziale, aber eben auch ein Land mit ganz viel Grundstoffindustrie, also Chemie, Stahl, wo wir jetzt im Zuge der Transformation auch richtig, richtig viel zu tun haben. Und ich finde, dass das ein riesiges Privileg ist und bin da wirklich mit sehr viel Respekt ausgestattet davor, dass ich das machen darf.
Und wie viele UnternehmerInnen haben Ihnen in den letzten Monaten gedroht? Also wenn das hier so weitergeht, dann gehen wir auch nach Nordamerika. Da ist ja, da müssen wir keine Steuern bezahlen, die Energie ist umsonst und das ist alles so toll da.
Das ist nicht, ich würde das nicht als Drohung, also das so sind die Gespräche nicht gelaufen, dass Unternehmensvertreterinnen oder Vertreter zu mir gesagt haben, entweder das läuft jetzt oder ich bin woanders. Weil mir von Anfang an wichtig war, ganz konkret zu wissen, was läuft eigentlich in den Unternehmen. Also nicht nur die guten Gespräche mit den Verbänden, in denen Unternehmen oder Branchen organisiert sind, zu führen, sondern auch zu wissen, was bedeutet eigentlich dann Grundstoff-Chemieproduktion in einem Verbund-Chemiepark irgendwo in Leverkusen oder in Mahl. Und daraus die Hoffnung, dass man, wenn man vertrauensvoll miteinander über auch schwierige Dinge reden kann, man schafft sozusagen ehrlich zu hören, was gerade attraktiv ist und dazu zählt. Andere Regionen der Welt, nehmen wir die Vereinigten Staaten mit dem Inflation Reduction Act. Und dann aber auch sozusagen mit der entwaffnenden Klarheit sagen zu müssen, diese Bedingungen wird Europa an der Stelle nicht bieten können. Wir haben aber andere Dinge, die vielleicht die Vereinigten Staaten nicht bieten können. Sagen Sie mir, was muss ich verbessern an den Standortbedingungen hier? Weil ich kann keine quasi Steuernachlässe wie die Vereinigten Staaten hier für Nordrhein-Westfalen entscheiden als Landeswirtschaftsministerin. Aber vielleicht haben wir andere Punkte, wo ich was dafür tun kann, dass Sie weiterhin hier am Standort bleiben.
Sagen Sie mal so zwei, drei Merkmale, die NRW besonders interessant machen in Konkurrenz zu internationalen anderen Standorten, außer der Wirtschaftsministerin.
Ja, das Allerwichtigste in Nordrhein-Westfalen sind wirklich noch doch in weiten Teilen funktionierende regionale Wertschöpfungsketten, weil das gut gelingt, die Innovationen, die in Industrie und Wirtschaft passieren, in quasi sowas wie eigenen Ökosystemen herzustellen. Also der DAX-Konzern arbeitet mit dem Startup zusammen. Das kommt aus der Hochschule und der Mittelstand profitiert mit davon. Das ist ein echter Standortfaktor plus. Wir liegen im Herzen Europas. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Wir liegen sehr, sehr nah an unseren Nachbarländern, Niederlanden und Belgien, die zum Beispiel in der ganzen Frage von zirkulären Wirtschaften, also der Frage von, wie schaffe ich es, Rohstoffe einzusetzen und nicht am Ende Abfall produziert zu haben, sondern Rohstoffe im Kreislauf zu führen. Eine sehr gute Zusammenarbeit, eine europäische Zusammenarbeit haben, weil klar ist, die Regionen Europas, die Regionen der Welt zusammen werden zeigen können, dass man diese Geschäftsmodelle zum Erfolg führen kann. Und darum geht's ja. Es geht ja nicht drum, dass wir unseren Zukunftskoalitionsvertrag sozusagen abhaken mit einem Haken dran, Haken dran, Haken dran, sondern was ja die Idee dahinter ist, ist diese Wertschöpfungsketten, die da sind, so zu transformieren, dass man sagt, da bleibt auch für die, die heute noch gar nicht geboren sind, erstens ein Klima über, in dem man frei ist, noch Dinge zu gestalten, eine Natur über, die vorhanden ist und vor allem ein technologischer Vorsprung, der dabei hilft, in anderen Teilen auch der Welt zu zeigen, das sind funktionierende Geschäftsmodelle. Damit lässt sich Geld verdienen, wenn man 100% zirkulär Feuer verzinkt. So, damit kann man Geld verdienen, damit kann man Gehälter bezahlen.
Als Sie das erste Mal oder eines der ersten Male in Nordrhein-Westfalen unterwegs waren, so geht zumindest die Legende, fuhren Sie über die Autobahn, sahen das Schild Castrop-Rauxel und dachten sich, das gibt's ja wirklich.
Absolut.
Micky Beisenherz hat es Ihnen hoffentlich verziehen, der kommt nämlich aus Castrop-Rauxel. Das heißt aber, Sie fremdelten erstmal so ein bisschen in dieser Industrieregion.
Nee, das hat gar nichts damit zu tun, sondern ich verstehe nicht warum, aber Castrop-Rauxel steht nicht im Fokus, wenn man über Nordrhein-Westfalen redet.
Zu Unrecht.
Also im Freistaat Bayern ist Castrop-Rauxel sozusagen ein Chiffre für das Ruhrgebiet, aber gar nicht so richtig klar Castrop-Rauxel. Und ich freue mich wahnsinnig, dass seit ich, ich glaube, es war im Rahmen der Preisverleihung für einen Wirtschaftspreis, den mir die Ruhrgebietswirtschaft verliehen hat, das artikuliert habe. Gibt es jetzt eine Einladung vom Oberbürgermeister aus Castrop-Rauxel? Er würde mir doch Castrop-Rauxel mal und die schönen Seiten Castrop-Rauxels zeigen. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir jetzt schon in der Terminfindung sind. Und dann gehe ich da vorbei. Nee, von Micky Beisenherz Reaktion habe ich ein bisschen Sorge, aber ich es hat mich noch nichts erreicht.
Sie sind aufgewachsen, aber jetzt mal so richtig auf dem Land. Heile Welt, sehr katholisch wahrscheinlich, ja, ne, was man so sieht im Fernsehen. Und dann auf einmal Ruhrgebiet. Erklären Sie mir einmal kurz Deutschland. So Soziologen sagen ja zum Beispiel Stadt-Land, ich bezeichne das Ruhrgebiet jetzt mal als große Stadt. Stadt-Land ist ein klassischer, ja, so ein Graben, der eine Bevölkerung teilt. Die einen sind halt aus der Provinz und sagen, na, die da in der Stadt oder schlimmer noch, die da in Berlin, die sind doch alle bekloppt. Und die aus der Stadt gucken so ein bisschen mitleidig da auf die Ötzis und Öhis und sagen so, ja, ihr könntet hier auch mal ein bisschen mehr Elektromobilität gebrauchen. Sie verkörpern diesen Graben so ein bisschen. Naja gut, Sie kennen beide Seiten.
Das stimmt.
Gibt es diesen Graben oder wird der, um mit Andi Möller zu sprechen, hochsterilisiert?
Also ich habe zumindest Erfahrungen gesammelt, dass dieser Graben auch gerne bedient wird. Aber der Realität in sozusagen der Einfachheit überhaupt nicht gerecht wird, weil, also ich kann Ihnen mal sagen, warum ich weg wollte vom Land. Das hatte vor allem damit zu tun, dass es mich wirklich Endstufe genervt hat, dass alles, was ich machen wollte, immer bedeutete, mit dem Auto los zu müssen, weil es halt wirklich richtig ländlich ist. Und diese Vorstellung, nur sozusagen, also einfach mobil sein zu können, war für mich als junge Frau total attraktiv. Das war einer der Haupttreiber. Und ich wollte halt auch ins Leben, also in die Vielfalt. Und trotzdem bedeutet das nicht, dass die Menschen, mit denen ich da zusammengelebt habe, irgendwie beschränkten Horizont haben. Das würde viel, viel zu kurz greifen. Aber ich glaube, ja, es sind unterschiedliche Welten einfach. Und die Antwort darf ja aber nicht sein, das zu verstärken, sondern die Antwort muss sein, zu sagen, was kann man tun, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse herzustellen. Und wenn wir dann darüber reden, dann ist die Frage von Anbindung an gesundheitliche Grundversorgung, an Mobilität, an Kultur. Eine, die tatsächlich auch im ländlichen Raum sozusagen mit der Entwicklung des junge Menschen ziehen weg vom Land und kommen nicht wieder, einhergeht. Und das stärkt mit Sicherheit nicht das Zusammenfinden.
Was ist Ihre Erklärung dafür, dass, das ist jetzt nicht so ein richtiger Stadt-Land, sondern vielleicht eher so eine Ost-West-Geschichte, dass die AfD in den neuen Ländern so stark ist?
Also ganz selbstkritisch haben wir, glaube ich, lange Zeit die Lebensrealität, die Biografien, die in Ostdeutschland sozusagen leben, gar nicht wirklich wahrgenommen. So, also die Frage, was bedeutet das eigentlich, wenn von einem Tag auf den anderen nicht eine florierende Ökonomie, das war ja nicht der Zustand zur Wende, aber trotzdem sozusagen, wenn einem, ich überspitze jetzt mal zur Verdeutlichung, blühende Landschaften versprochen werden und am Ende aber das dann in der Form nicht passiert und damit eine Enttäuschung und auch sozusagen keine gute Zukunftsperspektive entwickelt werden kann, so dann ist es leicht für diejenigen, die gar keine Interessen haben, Gesellschaften zusammenzuführen, unterschiedliche Lebensweisen als einen Gewinn sozusagen zu bewerten, Probleme zu lösen, sondern die davon leben, dass Probleme groß und größer bleiben und werden, weil das die politische Kompetenz ist, Probleme zum Problem zu machen und darüber am Ende ja Demokratien zu versuchen zu destabilisieren. So, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum eine rechtsextreme AfD Nährboden findet. Und es ist ja nicht so, als sei das ein ostdeutscher Exklusivanspruch, sondern gerade wenn man sich jetzt die jüngsten Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen in Westdeutschland anguckt, dann kann man nicht als Vertreterin einer demokratischen Partei, und damit meine ich alle demokratischen Parteien, so tun, als gäbe es nichts zu tun. Wenn wir Studienergebnisse lesen, in denen festgestellt wird, dass über die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr an die Handlungsfähigkeit des Staates glauben, dann hilft es ja nichts, am Wahlabend zu sagen, ernüchternd ist am heutigen Wahltag das starke Abschneiden der AfD, sondern dann bedeutet das, dass Parteien über ihre eigenen Schatten springen müssen, sich Dinge zumuten müssen, um die Probleme aus dem Alltag der Menschen sozusagen gelöst zu bekommen.
Also Sie als Grüne, jetzt nicht Sie persönlich, aber die Grüne Partei ist so das Feindbild Nummer eins der AfD. Ja. Also Sie werden als westlich wahrgenommen, als irgendwie abgehoben, als realitätsfern, als was auch immer. Wie konnte es dazu kommen? Sie wollen doch eigentlich nur das Gute als Grüne. Liegt da ein Missverständnis vor oder eignen Sie sich einfach so gut als Feindbild?
Ach, ich glaube, wir sind, also für eine rechtsextreme Partei sind wir logischerweise das Top-Feindbild, weil wir eine Gesellschaft und Werte in einer Gesellschaft, abgeleitet aus dem Grundgesetz, verteidigen und für die kämpfen, die bedeuten, die Gleichberechtigung von Frauen, die Freiheit von Kunst und Kultur, die Freiheit von Presse, die Unantastbarkeit der Menschenwürde.
Würde die SPD auch für sich reklamieren?
Ja.
Sogar Friedrich Merz?
Ja, aber...
Aber es ist nichts spezifisch Grünes.
Das weiß ich nicht, ob wir sozusagen mit der Entschlossenheit, mit der wir eine plurale Gesellschaft, also den, wenn man so will, Kulturkampf, gehen wir zurück in ein Gestern, von dem wir heute glauben, dass es doch das Schönste ist, was wir jemals erlebt haben? Oder trauen wir uns zu, ein Morgen gemeinsam zu gestalten? Und gemeinsam bedeutet, diejenigen zu sein, die in einer Gesellschaft anerkennen, dass alle an einem Tisch sitzen. Frauen, Menschen unterschiedlicher Weltanschauung, unterschiedlicher Herkunft. Alle sitzen an einem Tisch. Und das ist ein anstrengenderes Gespräch, als würden da nur eine Gruppierung sitzen. Und die Grünen wollen, dass alle an einem Tisch sitzen und das miteinander austragen. Und das auch in einer Deutlichkeit und Klarheit, die uns tatsächlich an der Stelle in den Fokus stellt, für das, was wir wollen. Ich meine, wir reden darüber, dass wir als Grüne zum Beispiel für die Selbstbestimmtheit von Frauen streiten. Und zwar zum Beispiel auch in der Frage von Schwangerschaftsabbruch. So, das, was eine AfD will, ist die Frau als sozusagen Reproduktionsorgan für Nachfahren. So, das ist nicht unser Anspruch als Grüne, sondern die Freiheit von Frauen, darüber zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen und auch als Gradmesser einer Freiheit einer Gesellschaft zu sehen, wie ist eigentlich der Freiheitsgrad für Frauen? Also wie frei sind Frauen, die Entscheidung zu treffen, Familie zu gründen und einen Beruf auszuüben. So, das sind Dinge, da glaube ich, eignen wir uns tatsächlich wegen unserer Entschlossenheit dann aus, wie ich finde, guten Gründen im Fokus zu stehen.
Und jetzt gibt es konservative Ministerpräsidenten, ihr bayerischer, ist ja nicht mehr ihrer, aber Markus Söder hat die Grünen zum Hauptfeind im Landtagswahlkampf erklärt. Kai Wegner hat sie hier nicht als Koalitionspartner auserkoren. Boris Rhein hat eine eigentlich ganz harmonische hessische schwarz-grüne Koalition, sagen wir mal, durch die SPD jetzt ersetzt. Man weiß nicht so richtig, wie es in anderen Bundesländern, Baden-Württemberg weitergeht. Also, dass sie irgendwie Feind sind, finden auch CDU, CSU. Also ein Teil jedenfalls, außer ihrem engen Freund Hendrik natürlich.
Nö, das kann ich so nicht bestätigen, ehrlicherweise.
Wie, dass Markus Söder die Grünen zum Hauptfeind erklärt hat?
Nee, aber dass das alles sozusagen, dass es den großen Zusammenhang gibt. Eine CDU, CSU hat sich jetzt abgesprochen und sagt, was könnten wir machen? Ach, lass mal, das erlebe ich zumindest nicht in der Breite der Akteure, mit denen ich in der CDU zu tun habe. Und ich habe nicht nur mit Hendrik Wüst in der CDU zu tun. Ich glaube, richtig ist, dass es mit uns zusammen anstrengend ist. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Also, weil wir sind eine Partei, die nicht in Verantwortung geht, um dann Macht zu erhalten, einfach weil man jetzt in Verantwortung ist, sondern wir wollen diese Macht tatsächlich nutzen, um gestalten zu können. So. Und das ist natürlich anstrengend, wenn da sozusagen eine Partei immer sagt so, stimmt, das ist schon richtig. Wir können es aber verändern und das wäre jetzt unser Weg. Und das ist, wenn man so will, Politik mit einer bestimmten Qualität von Anspruch. Und die ist anstrengender als vielleicht andere Parteien, die da mit weniger Anspruch oder weniger Veränderungswillen drangehen. Ich glaube, richtig ist, dass wir als Grüne vielmehr wirklich die große Faszination der Mühen der Ebenen auch wertschätzen müssen. Und das meine ich, wie ich sage, mit der Formulierung von Zielen und Prozentpunkten alleine gestaltet man in einer krassen Wirklichkeit eben nicht so, dass der Alltag der Menschen besser wird, aber mit den Mühen der Ebenen. Und dafür gibt es nicht jeden Tag die 17 großen Schlagzeilen und damit lösen sich Dinge auch nicht von einem Tag auf den nächsten von schwarz nach weiß. Aber sozusagen das Wertschätzen von Grautönen, das damit auch immer wieder erklären, diese Demokratie ist intensiv. Die Prozesse, die wir damit nutzen können, das Abstimmen zwischen unterschiedlichen politischen Ebenen, das Einbeziehen von Zivilgesellschaft, das Inanspruchnehmen von wissenschaftlicher Beratung als Grundlage dafür, dann eine politische Entscheidung zu treffen, das ist das, was eine Demokratie ausmacht. Und ganz ehrlich, glaube ich, ist es deswegen auch wichtig, dass wir Grünen diese Grautöne als einen echten Markenkern auch von Demokratie als was Gutes nach draußen stellen, weil am Ende auch die Art, wie wir unsere Gesellschaft hier in der Staatsform gefasst haben, einer freiheitlichen Demokratie, was ist, was gerade in anderen Regionen der Welt versucht wird, anzugreifen.
Wo werden Sie persönlich als herausfordernd, heißt es, glaube ich, oder auch anstrengend wahrgenommen in der Koalition in Düsseldorf?
Die ganz ehrliche Antwort, ich glaube, ich verlange meiner Partei an manchen Stellen ganz schön viel ab und ich habe großen Respekt davor, dass ich so getragen bin in Nordrhein-Westfalen von den Grünen und das, womit ich sehr viel Freude in der Landesregierung bereite, so habe ich Sie jetzt verstanden, Herr Schumacher.
Ja.
Ja, ist meine Entschlossenheit, die Fläche für die erneuerbaren Energien, für Wind und Sonne in Nordrhein-Westfalen so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen.
Da geht auch noch ein bisschen was, ne?
Da geht noch was. Wir legen es so an, dass wir 7 Jahre, bevor der Bund es gesetzlich verlangt, rechtssicher ausgewiesen haben. Mhm. Stand heute sind wir Spitzenreiter im Genehmigen von Windenergieanlagen, lang vor Schleswig-Holstein und Niedersachsen, Platz 3 beim Zubau von Windrädern hinter Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Aber man muss, glaube ich, für die Dimension, was bedeutet das in Nordrhein-Westfalen, einfach auch wissen, Wir sind das dicht besiedelste Flächenland der Bundesrepublik. Also bei uns ist einfach auch wenig Fläche, die frei ist, wo lange nichts kommt. Sondern
im Sauerland ist Platz. Haben Sie bei Friedrich Merz im Wahlkreis ein paar Windräder schon projektiert?
Ich selber projektiere keine Windräder. Ich lasse auch keine Windräder projektieren. Nee, wir haben ein Raumordnungsverfahren sozusagen, wo jetzt die Flächen festgelegt werden in den Regionen, wo Windräder aufgestellt werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass Friedrich Merz zu einem der lautesten Befürworter von Windenergieanlagen gerade in Südwestfalen im Sauerland werden wird, weil das ist ein echtes Powerhouse, wenn es um mittelständische Industrie geht. Und gerade die Unternehmen aus Sauerland sagen mir, Frau Neubauer, wann endlich können wir selber Windenergieanlagen nutzen, um unseren Strom oder aus dem Strom dann auch, keine Ahnung, Wasserstoff, dies, das. So, also, ja, ich bin mir sicher, der wird das, hoffe ich mal, mit anführen, das Feld derer, die sagen, Windenergie bringt Planungssicherheit, bringt niedrige Gestehungskosten und Widerstandsfähigkeit vor exogenen Schocks, die uns Rohstoffe zur Energieerzeugung nehmen.
Zum Schluss brauche ich nochmal Ihre Gesellschaftsanalyse. Diese Woche kam jetzt gerade die relativ ernüchternde Mitteilung, dass in Sachen PISA in den letzten 20 Jahren nicht so wirklich was passiert ist. Sie in Nordrhein-Westfalen wissen, das Thema Verkehr, ein Dauerbrenner rauf und runter. Die Bahn, müssen wir nicht lange drüber reden. Also die subjektive Wahrnehmung der Bürger, wow, Mann, die Neubauer redet hier über Windräder und über grünen Wasserstoff und also Kram. Dabei kriegen wir nicht mal Brot und Butter hier einigermaßen auf den Tisch. Können Sie damit was anfangen, mit so einer gelinden Verzweiflung?
Insofern finde ich das interessant, wie Sie das jetzt beschreiben, weil es ja schon verrückt ist, dass die Anstrengungen, die politischen Anstrengungen, die ja in der Europäischen Union mit dem Green Deal in der Bundesrepublik und Bundesregierung in den Landesregierungen unternommen werden, Industrie und Wirtschaft dazu zu begleiten, zukunftsfähige Geschäftsmodelle aufbauen zu können für die Märkte der Zukunft, plötzlich als sowas Wokes wahrgenommen werden. Das ist verrückt. Es geht um sozusagen um die Substanz des Wohlstands in Regionen, weil nur wo Unternehmen sind, die dann auch Tarifverträge für die Beschäftigten haben, können Menschen auch aus den Gehältern ihr kleines Reich an Glück für sich und, wenn sie das wollen, ihre Kinder und Enkelkinder aufbauen. Und trotzdem, ja, glauben Sie mir mal, wenn in Nordrhein-Westfalen ja sehr offensichtlich, aber auch in anderen Ländern zu wenig in der Vergangenheit in den Erhalt unserer Infrastruktur investiert wurde, weil Autobahnbrücken marode sind, weil Schleusen in Kanälen nicht mehr funktionieren, weil unsere Schulen eben nicht so aussehen, wie wir eigentlich Schulen erwarten würden für ein Land, was ganz offensichtlich nicht durch den Export von Rohstoffen Wohlstand generieren kann, sondern über eine Gesellschaft, die von Wissen und Lernen sozusagen den Unterschied machen kann und damit Geld verdienen kann. Dann würde ich sagen, verstehe ich, dass man sagt, wann kümmert ihr euch darum eigentlich jetzt mal mit aller Entschlossenheit? Und finde, das ist eine politische Aufgabe, das zu tun, Ausrufezeichen. Ich bin selber in Verantwortung, weil Sie so gucken wie, was machen Sie denn dann jetzt in Nordrhein-Westfalen?
Nee, ich natürlich können Sie jetzt gerade nach einem Jahr im Amt nicht mal eben sämtliche Schleusen und Autobahnbrücken renovieren. Sie können da was anstoßen, das verstehe ich schon. Nur was mich irritiert ist, dieses Gefühl von, sag mal, wo haben wir eigentlich die falsche Abzweigung genommen? Also gab es eine Phase, wo wir zu selbstgewiss waren, wo wir an diesen eingebauten Weltmeister, ob das Automobilindustrie, Fußball, weiß der Geier was, wirklich geglaubt haben? Sind wir nachlässig geworden? War das alles nur Frau Merkel, weil die keine Entscheidungen treffen wollte, die unpopulär sind? Ich weiß es nicht. Also Geld kann nicht unbedingt das Problem gewesen sein.
Ja, aber vielleicht die Frage, wie setzt man das Geld ein? Also, wie hoch sind die Investitionsquoten der Haushalte, der öffentlichen? Wie viel Geld ist sozusagen geflossen, genau, in Infrastruktur? Wie viel von dem, was die Bahn erwirtschaftet hat, war zur Verfügung, in die Bahn zu reinvestieren. Und wir wissen, das musste in den Bundeshaushalt gehen. So, und deswegen ist es ja nachvollziehbar, dass Leute sagen, ihr seid ja lustig mit eurer Mobilität der Zukunft. Ich hätte ganz gerne, dass hier überhaupt mal mehr fährt als ein Schulbus. Und jetzt kann man das feststellen und sagen, ja genau, und so ist es. Und dann halten wir aber genau sozusagen den Zustand, wie er jetzt ist. Oder, und das ist ja nicht einfacher geworden durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil, Investitionen zu ermöglichen, besonders nicht in Zeiten, wo durch eine Exportschwäche und sozusagen weitere Elemente unsere Wirtschaft gerade nicht zu sprudelnden Einnahmen für die öffentlichen Haushalte führt, dann zu sagen, daraus stellen wir Mittel bereit, diese Investitionen jetzt zu tätigen. Ich kann sagen, dass wir in NRW in unserem Haushalt jetzt für 24, aber genau mit dem Blick drauf geguckt haben. Also gerade auch in meinem Ministerium, wir jetzt den Anteil der Investitionen deutlich nach oben geschoben haben, quasi in dem Geld, was wir zur Verfügung haben. Im Wirtschaftsministerium haben wir jetzt seit Übernahme, und das ist jetzt ja der zweite Haushalt, den ich da im Wirtschaftsressort verantworte, so, und nur in den zwei Jahren oder in den zwei Haushalten ist die Investitionsquote um 14% gestiegen, weil man das politisch entscheiden kann. So. Und deswegen glaube ich, brauchen wir dafür eine Antwort, wie ermöglichen wir Investitionen in Infrastruktur. Und Infrastruktur geht weiter als Straße, Schiene, Binnenschiff. Das geht in die Frage der sozialen Infrastruktur, also frühkindliche und schulische Bildung, überbetriebliche Ausbildungszentren. Wie kriegen wir es hin, da sozusagen Investitionssicherheiten zu bieten, vor allem denen, die vor Ort in Städten und Gemeinden ja am Ende die Verantwortung dafür tragen, dass Schulen vorhanden sind, dass Klassenräume, Kindergärten vorhanden sind. Und die ganz große Frage, wie schaffen wir es, auch privates Kapital zu mobilisieren, um die Transformationskosten mitzustemmen? Also, wie fangen wir bei den mittelständischen Unternehmen an? Welche Maßnahmen für Vertrauen und Verlässlichkeit müssen wir sozusagen wie Leuchttürme aufstellen, dass die ihre Investitionsmittel mobilisieren und im Standort Bundesrepublik Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Südwestfalen sozusagen investieren? Und genau, ich glaube, die Antwort dafür ist noch nicht zu Ende gegeben. Ich will hoffen, dass alle staatstragenden Parteien sich zu einem Schulterschluss zusammenfinden und dafür eine Antwort bieten, weil es ein wesentlicher Beitrag dazu ist, zu zeigen, ja, das wird jetzt Baustellen bedeuten, liebe Bürgerinnen und Bürger. Aber für euch ist nachvollziehbar, eine Klarheit in der Gewichtung der Ausgaben. Wir machen das für ein funktionierendes Gemeinwohl. Das bedeutet, wir erhöhen Teilhabe für Bürgerinnen und Bürger an gesellschaftlichem Leben.
Super, alles verstanden, Haken dran. Trotzdem, wenn ich mir PISA aktuell angucke, dann ist das ein komplettes Déjà-vu-Murmeltier-Erlebnis. Also sowohl die Zahlen als auch die Diagnosen waren vor über 20 Jahren sehr, sehr ähnlich. Also Kinder aus wohlhabenden Familien haben automatisch viel bessere Aufstiegs- oder Bildungsaufstiegschancen und. Kennen wir alles. Da fragt sich der Mensch im Lande draußen schon, sag mal, was ist da jetzt passiert, beziehungsweise was ist nicht passiert? Woran liegt das? Ist das ein Systemfehler, dass da einfach zu viele Ebenen zugange sind? Neulich las ich in der Süddeutschen einen sehr interessanten Aufsatz, so Kommune, Land, Bund, Europa und dann noch 300 verschiedene freie Träger. Das hat ein Maß an Komplexität erreicht, wo Markus Gabriel, der Philosoph, sagen würde, Hyperkomplexität nicht mehr zu managen, weil man weiß nicht mehr, was passiert, wenn man an irgendeiner Schraube dreht.
Ich würde mal vielleicht mit was Positivem einsteigen. So schlimm die Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders auf Kinder und Jugendliche waren, so sehr hat gerade unser Schulsystem einen echten Booster im Umgang mit den Möglichkeiten der Digitalisierung erfahren. Jetzt wird es darauf ankommen, das nicht als ein singuläres Momentum zur Seite zu legen und sich in 5 Jahren zu erzählen, das waren Zeiten, als wir das gemacht haben, erinnert ihr euch? Sondern das sozusagen zu integrieren, wie man vielleicht Bildung im 21. Jahrhundert organisieren muss. Wir haben lange, lange Zeit gerade in der Frage von schulischer Bildung uns damit aufgehalten über die Frage, welche Schulform ist eigentlich die Schulform, die beste ist für unsere Kinder, miteinander verbracht, auch in politischer Auseinandersetzung. Und da haben auch alle Parteien ihren Beitrag zu geleistet. Die Frage der Schulentwicklung, und die ist ja diejenige, die am Ende, wenn Schulentwicklung gut läuft, dann funktionieren Schulen auch so gut, dass Kinder das als Ort, an dem sie ihre Neugierde, ihre Ideen so platzieren können, dass sie sich einfach, wie soll man sagen, im Schulsystem bilden können und dann am Ende das für sich machen können, was sie wollen. So, und deswegen glaube ich, ist der größte Rat, nicht jetzt in den Diskurs zu verfallen, das dreigliedrige Schulsystem versus
schon wieder.
Genau, das alles, das haben wir alles schon durchgespielt.
Mehrfach.
Sondern zu sagen, wir stellen mal in alles, was wir dazu diskutieren, die Kinder und sozusagen die Entwicklung der Kinder in den Mittelpunkt und sind dann eben aber auch bereit dazu, entsprechende Investitionen, wenn da welche notwendig würden, und ich würde sagen, es deutet alles darauf hin, auch zu ermöglichen.
Waren Sie damals im Studium Pädagogik auch so auf dem Weg, Lehrerin zu werden?
Überhaupt nicht. Gar nicht. Himmels Willen.
Okay, Sie wollten in die Wissenschaft.
Ich wollte...
Was sagen Sie um Himmels Willen? Sind Sie kinderfeindlich?
Nee. Moment, nein, überhaupt nicht. Ich finde Kinder, wer kennt sie nicht, diese kleinen Racker, wirklich toll. Ich war eine ganze Zeit lang Leselernhelferin. So. Das bedeutet, ich bin einmal in der Woche in eine Grundschule gegangen in einem Stadtteil in Düsseldorf mit besonderem Erneuerungsbedarf, so heißt das quasi in der Stadtplanung, und habe da mit einem Kind eine Stunde jeweils dann so gelesen.
Intensivunterricht sozusagen.
Ja, eigentlich ging es nur drum mit dem, also eigentlich ging es genau um eine Einzelbetreuung.
Ja, ja.
Die Folge davon war, dass ich da gelernt habe, um Himmels Willen, mein großer Respekt an alle, die an Schulen arbeiten, weil das ja auch eine Lautstärke ist zum Beispiel. Ja. Und ich habe für mich damals nochmal bestätigt bekommen, das würde ich für mich einfach nicht als einen Gewinn für mein Leben empfinden. Und wollte deswegen, weiß ich nicht, nee, ich wollte nicht Lehrerin. Ich war jetzt nicht so eine Schülerin. Ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil es ein Klostergymnasium war und mich Klosterschwestern unterrichtet haben. Aber ich bin jetzt auch nicht sozusagen mit dem Abitur in der Tasche von der Schule gegangen und gedacht, das ist ja super, da weißt du ja, wie es funktioniert. Genau das willst du dann auch mal machen. Das war nicht mein Anspruch, sondern ich war ehrenamtlich im Theaterbereich unterwegs und durfte an so Wochenenden, wenn Theatervereine sich getroffen haben, dann so Seminare geben. Und habe da jemanden getroffen, der die Studienkombination studiert hatte wie ich. Der war dann Trainer für und Coach. Und dann dachte ich so, ach, das ist keine schlechte Berufsvorstellung. Und als ich dann noch festgestellt habe, dass an der Uni in Düsseldorf die Frage der statistischen Ausbildung eine große Rolle in dieser Studienfachkombination mit sich brachte, habe ich gedacht, okay, das ist der Sicherheitsanker. Da lernst du auf alle Fälle Statistik damit. Das brauchen auch andere. Ja, und dann habe ich es gemacht und wie gesagt, nie bereut.
Sie waren Referentin beim Bund Deutscher Amateurtheater, was es alles gibt. Das war dieses Ehrenamt.
Das war toll.
Wenn man hier in Berlin so unter Politikern, Politikerinnen rumhört, gibt es ein Problem, was alle quält, parteiübergreifend, fraktionsübergreifend, Müdigkeit. dieses Gefühl von, boah, man kommt nicht mehr hinterher. Ich meine, klar, jetzt kriegt man noch so ein Verfassungsgerichtsurteil um die Ohren. Das macht die Nachtschichten dann nochmal ein bisschen länger und die Wochenenden noch ein bisschen kürzer. Können Sie das? Oder es ist Düsseldorf so entspannt, da geht man halt um 16:30 Uhr, ne, lässt man Griffel fallen, erstmal ein Alt zischen.
Wie geht das? Freitag um 1
Uhr? Macht jeder seins.
Macht jeder seins,
Herr,
ne?
Hamburg.
Nee, so ist das in NRW nicht.
Aber kennen Sie diese Belastung? Robert Habeck hat doch, glaube ich, dem Feldenkirchen mal erzählt, dass er irgendwie nur noch so ranziges Trockenmüsli im Küchenschrank hat und in der Mangelung von Milch da Wasser draufkippt und das da so einsam vor sich hin genuffelt.
Ja, das war, seitdem habe ich immer Olivenöl, Kaffeebohnen, Milch, Parmesan und Nudeln zu Hause. Also ich komme durch mit mehr als Müsli. Nee, wenn Ihre Frage ist, war Ihnen klar, wie zeitintensiv und dadurch auch anstrengend es sein wird, Ministerin zu sein, ist meine ehrliche Antwort, ich konnte mir das nicht vorstellen, wie das ist, aber ich habe die Entscheidung sehr bewusst getroffen, dass für die Zeit, wo ich Ministerin sein kann, das eine Priorität hat in meinem Leben. So, also dass die zeitliche Bindung durch das Amt eine starke sein wird und habe das für mich und auch in meinem privaten Umfeld geklärt. Sonst würde ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal nicht verzweifeln, aber drüber nachdenken, bin ich am richtigen Ort, und habe die Entscheidung aber getroffen, bevor ich mich entschieden habe, den Grünen damals ein Angebot zu machen als Spitzenkandidatin.
Als Mädchen wollten Sie werden wie Ronja Räubertochter.
Ich habe gedacht, ich bin Ronja Räubertochter.
Entschuldigung. Und wann kam die Auflösung?
Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich die zweite Klasse kam oder so.
Früh enttäuscht. Weihnachten bei Mona Neubauer. Gibt es irgendwelche Rituale? Wie erholen Sie? Oder nehmen Sie sich einfach so einen Kofferraum voll Akten mit nach Hause und machen sich damit ein bisschen nett?
Naja, also wir sind digitales Vorzeigeministerium. Ich kann aus dem mobilen Endgerät heraus Akten bearbeiten.
Hui.
Und selbstverständlich hat man diese Dinge auch immer mit dabei, aber ich finde und lege da auch Wert drauf, gerade über so Tage wie Weihnachten, dass möglichst viele die Gelegenheit haben sollten, mal vielleicht sowas zu sagen wie Weihnachtskerzen an, Welt da draußen aus, im Kreis der Lieben, eine gute Zeit haben, sich begegnen. Ehrlicherweise, wenn man sich lange nicht gesehen hat, auch den ein oder anderen Streit mit austragen. Man kennt es.
Absolut.
Genau. Aber ja, das so sieht Weihnachten aus. Viel Familie.
Gehört so drei Haselnüsse für Aschenbrödel unbedingt dazu? Gibt es irgendwelche Zutaten, die jedes Jahr sein müssen? Ja? Ja. Ist Ihnen das unangenehm?
Nö.
Okay.
Nee, Aschenbrödel ist es aber nicht.
Ach so, sondern das Leben ist schön.
Selbstverständlich.
Oh, mit James Stewart.
Den gibt es nicht nur an Weihnachten. Nein, natürlich Sissi.
Nicht wahr? Der hat mehrere Teile, ne? Bingen Sie die hintereinander weg oder können
Geht
Sie
ja
sich
nicht.
Den aufsparen?
Nee, das ist ja dann in Teilen ist ja der, also das Zusammentreffen in den unterschiedlichen Teilen der Familie wird schon danach auch choreografiert, dass man jeweils die Gelegenheit hat, auch Sissi zu gucken.
Ach, guck mal an. Sind Sie mehr so ein Gans-Typ oder mehr so ein Karpfen-Typ?
Semmelknödel.
Egal was dazu.
Ja.
Okay. Sie sind keine Vegetarierin, oder?
Doch, ich ernähre mich vegetarisch.
Ach so.
Weil ich in Riederwiedenbrück in einem sehr großen Schlachthof war.
Ich glaube, fängt mit T an und hört mit Önjes auf.
Genau, bei Clemens Tönnies.
Ja.
Ich habe damals.
Faszinierend übrigens, also in seiner ganzen.
Absolut.
In seiner ganzen, ich sag mal, Perfektion.
Ist er.
Vorne kommt ein Schwein rein und hinten kommen sieben verschieden etikettierte, abgepackte Schweineteile raus. Ist schon.
Und es sind damals pro Tag 24.000 Schweine da reingegangen. Und für mich war klar, wir hatten ja meine ländliche Herkunft, für mich war klar, dass ein Schnitzel vorher mal ein Schwein oder ein Teil eines Schweins war. Insofern war mir ein Schlachtvorgang jetzt nichts Neues. Aber ich durfte da eine Tour durch den Schlachthof machen mit dem Geschäftsführer zusammen. Und da war so ein Erlebnis mit dabei, dass so für Selbstbedienungstheken verpackte Schweinenackensteaks in so einem Container lagen. Und ich sagte, warum liegen die denn in dem Container? Und dann der Geschäftsführer mir erklärt, da ist zu viel Fettrand dran. Mhm. Die werden sozusagen nicht akzeptiert.
Von der Kundschaft.
Und deswegen würden die jetzt nicht ausgeliefert, sondern quasi umverpackt und woanders hingegeben werden. Und ich hatte das als quasi Finale einer Schweinefleischreise durch die konventionelle Landwirtschaft, diesen Schlachthofbesuch. Und da habe ich gedacht, okay, dieses System, also ne, so wie, wie wir Fleisch produzieren mit all den Härten für die Landwirte, die nicht ausreichend dafür bezahlt werden, was sie arbeiten, mit dem, was in den Bedingungen, in denen produziert wird, für einen globalen Lebensmittelmarkt, dann am Ende auch Natur in Anspruch genommen wird. Und vor allem halt, genau, dieses, da ist jetzt ein Schwein großgezogen, mästet worden und am Ende landet es quasi in der Tierkörperverwertungsanlage, weil zu viel Fett am Rand ist. Da habe ich so gedacht, das ist jetzt irgendwie auch so eine grundsätzliche Sache. Ist das wirklich die Form von Umgang mit Lebensmitteln, die wir in einer sogenannten Zivilisation als das finden, was unsere Werte ganz gut zum Ausdruck bringt? Für mich bin ich zum Schluss gekommen, nö. Aber gönne jedem natürlich sein Stück Fleisch, habe aber auch eine klare Erwartungshaltung, nämlich den bewussten Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen und im Besonderen schon auch mit tierischen Erzeugnissen.
Ich glaube, das Stichwort war Powerpaar der Moderne, ne? Nee, der Modernität, was Sie und Henrik Wüst verbindet. Also Sie sind natürlich die bessere Hälfte in dieser Beziehung. Kann Henrik Wüst Kanzler?
Henrik Wüst kann jedenfalls gerade wirklich gut Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
Und wer das kann, ne? Also ich meine, es ist ja schon ein Viertel vom Land. Gut, und wann wird Fortuna Düsseldorf wieder in der ersten Bundesliga spielen?
Wir arbeiten dran, leidenschaftlich.
Daran werden Sie gemessen werden als Ministerin für Wirtschaft, Energie. Was haben wir noch alles?
Also das Mitglied bei Fortuna Düsseldorf zu sein, ist eine gute Ausgangslage für auch wirtschaftlich schwierige Zeiten, weil man ist sozusagen auf und ab gewohnt und bleibt aber trotzdem voller Zuversicht. Und das im Speziellen als Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie im schönsten Bindestrichland der Republik Nordrhein-Westfalen.
Als Anhänger von Preußen Münster, Gründungsmitglied der Bundesliga, weiß ich genau, wovon Sie reden. Ganz herzlichen Dank, Mona Neubauer.
Danke, hat mir Spaß gemacht.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.